Das ist für mich ein wesentlicher Punkt, was für mich auch das Glauben an Gott, warum das sich lohnt, weil es gibt mir Zugang zu der Realität. Und das ist eine grosse Frage in unserer Zeit. Man hat wie das Vertrauen nicht mehr, dass wir kognitiv, also im Kopf oder mit unseren Gedanken, unserer Wahrnehmung wirklich einen Zugang haben zur Realität oder zu dem, was das Wesen der Welt ist. Und das Christentum, glaube ich, führt uns in ein Vertrauen, dass wir tatsächlich Zugang haben.
Es ist eigentlich nicht eine Frage darüber, wenn ich feststelle, ob wirklich Gott existiert. In dem Fall spezifisch, ob Christus je gelebt hat. Es ist eher die Biografie, wo hinter einer Person steht, wo offensichtlich auch vielfach ein Abwehrmechanismus darüber da ist, weil Konsequenz ist die, wenn er wirklich lebt, dann hat er einen Anspruch auf mein Leben.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Es ist eine Frage vom Glauben, ob man an einen Gott glaubt, der den Himmel und die Erde erschaffen hat und auch uns als seine Geschöpfe. Immer wieder wird argumentiert, dass unsere Erde und die ganze Existenz vom Weltall auch ohne einen Gott erschaffen worden sei. Und auch wenn man die Geschichte vom Christentum anschaut, gibt es Gründe, um gegen einen Gott zu sein. Trotzdem gibt es auch auf der anderen Seite viele gute Gründe, um an einen Gott zu glauben. Ich bin Karl Dietli und wir wollen heute diesen Gründen auf die Spur gehen.
Also, wir sind heute hier zu Pfäffiken wieder in unseren Räumlichkeiten am Podcast aufnehmen und ich begrüsse zwei Personen zu dem Thema. Einerseits der Paul Bruder, du bist Pastor bei der Freikirche Chisona.
Chisona Frauenfeld.
Chisona Frauenfeld heisst immer noch Chisona, gell?
Bald heisst sie Viva Chisona Frauenfeld.
Das im Kanton Thurgau. Und du bist auch Dozent an verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten.
Das ist
gell?
So, ja. Also für Ethik und Theologie.
Genau. Herzlich willkommen, schön bist du da, Paul. Merci. Und dann ist auch noch der Helmut Kuhn bei mir. Ja. Du bist Dozent für Theologie und zwar am Institut für Theologische Weiterbildung,
ja,
ITW.
Ist richtig, ja. Genau.
Und du kommst aus dem Zürich-Unterland da
zu uns. Also nicht ursprünglich komme ich von Tübingen, aber ich wohne dort, genau, ja, mit der Familie. Sie natürlich. Sind Unterländer der Zwischenzeit.
Ja, genau. Am Bodensee hat es die Schweiz verschlagen.
Ja, ganz genau, auf der anderen Seite vom Bodensee geschlagen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke, bist du da und wir steigen in das Thema ein. Und ich würde sagen, wir bleiben gerade mal im Hier und Jetzt, bevor wir da so ein bisschen die fachliche Thematik hineingehen. Und zwar bei dem heutigen Tag. Ich meine, wir sind jetzt alle da, aber wir sind von irgendwo hergekommen, oder? Wo ist euch Gott heute schon begegnet? In eurem Alltag?
Also begegnet, ich muss ja erst die ganze Zeit da, von daher, ich schaue jetzt nicht nach speziellen Begegnungen.
Und, aber vielleicht so erfahrungsmäßig.
Ich habe heute Morgen nicht speziell erfahren. Ich habe die Schrift studiert heute Morgen, Bibel gelesen und habe betet und er war gegenwärtig. Aber ich habe jetzt heute Morgen noch kein Wunder erlebt bis jetzt. Und ich suche es auch nicht ständig, aber er ist da und das ist gut.
Gegenwärtig, und, wie würdest du das jetzt genau beschreiben?
Es ist eine Omnipräsenz. Bei mir ist es jetzt so gewesen, wenn ich mir zurück überlege, seit dem heutigen Morgen, ich bin eigentlich ständig im Gespräch auch mit ihm, wenn er mal etwas ist, im Zwiegespräch, was es anbelangt. Aber ich habe auch feste Gebetszeit, wo ich mit ihm begegnen kann. Und die schätze ich. Da stand ich vor ihm und kommuniziere mit ihm. Das ist Begegnung, ja.
Paul, wie war es bei dir?
Ja, ich muss es ähnlich sagen wie der Helmut. Ich muss sagen, ich habe keinen, weißt du, so einen speziellen Moment mit Gott heute. Ich habe vor einer Woche mit meinem Team ein spezielles Moment gehabt. Wir haben ein Kind gehabt, das etwa 6 ist, das fast gestorben ist im Spital.
Opla.
Und wir haben als Gemeinde betet wie Weltmeister. Und wir haben auch schon Kinder gehabt, die gestorben sind. So. Aber jetzt da hat Gott ganz offensichtlich eingegriffen und das war eine starke Erfahrung gewesen.
Wunderbar.
Aber jetzt also am heutigen Tag, muss ich sagen, ist das, was ich eigentlich ganz normal erlebe. Es ist ein tiefes Bewusstsein und ja, ein Wissen, Gott ist da.
Ja.
Und da gibt meinem ganzen Alltag einen völlig anderen Boden. Mhm. Und das ist für mich eine Erfahrung. Mhm. Das ist nicht etwas, wo fern ist von meiner Seele, sondern tief in meiner Seele mir einfach Boden unter die Füße gibt für mein Leben.
Das ist ja häufig so, oder man kann vielleicht von speziellen Erfahrungen, von Wunder, was auch immer reden und das ist ja eher außergewöhnlich, aber meistens ist es ja einfach so eine Basis wie ein Fundament, wo geleitet ist. Ich merke, Gott ist da aktiv und
so ist
das ist ja ein Stück weit, kann man das auch nicht beschreiben und auch nicht, sage ich mal, definieren, wenn man es nicht selber erlebt und da spürt man auch so ein bisschen uns allen raus von diesen Beispielen, oder?
Mhm.
Gott, das man kann den Glauben, man kann Theologie ja auch als eine Fachrichtung sehen, man kann es als, sage ich mal, als ein Studieren von Schriften sehen, aber es ist ja auch noch mehr dahinter für viele. So eine persönliche Beziehung. Wie würdet ihr jetzt eure Beziehung zu Gott genau beschreiben?
Ich würde sagen, es ist einfach von einem tiefen Grund oder sogar Urvertrauen in den Gott geprägt. Das ist, glaube ich, der tiefste Boden, den ich da habe. Sie prägt von dem, dass ich habe ja nicht immer geglaubt. Ich habe als Kind bin ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionar im Ausland und ich bin da irgendwo in der Pampa außen aufgewachsen und habe meinen christlichen Glauben komplett verloren als junger Mann. Das heisst, das, was ich heute habe, ist nicht etwas, was ich immer hatte. Ich bin nicht einfach jetzt so natürlicherweise dort gelandet. Aber nachdem ich wieder zurückgefunden habe zum Glauben an Jesus Christus, zu dem Glauben an einen real existierenden Gott, habe ich das tiefe Grundvertrauen, das da ist. Und das ist, glaube ich, das, was mir hilft, mit ganz viel gute Situationen dankbar zu sein und die herausfordernden Situationen zu wissen, der Gott lässt mich nicht los und mein Leben ist stark prägt eigentlich von dem und von einer Zuneigung, von einer inneren Ruhe und Zuneigung dem Gott gegenüber.
Jawohl, ich kann an dieser Sache eigentlich nur anschliessen. Und zwar bei mir ist der Aspekt von der Zufriedenheit im Leben, von Identität, auch von innerer Ruhe, ein wesentlicher Faktor, was mein Glaubensleben ausmacht. Ich denke, mir hat mal einer gefragt, was macht eigentlich ein erfülltes Glaubensleben aus? Mhm. Und was ist ein erfüllter Christ, ein hingebungsvoller Christ? Und dann kommen dann sofort Aktionen. Heute ist sehr stark der extrovertierte Typ gefragt, gell? Der Go-Getter-Typ und so weiter. Dann muss der ich ehrlich sagen, der Machertyp ist genau das, ist das, was nach außen scheint. Ich sehe es nicht ganz so. Für mich ist der Grundzustand von einem hingebungsvollen Christ Zufriedenheit und auch Identität zu Christus her und auch Ruhe, immer Gewühl von einer Zeit, wo dich zum Teil mitzieht, von Meinungen, von Spannungen, von Situationen, wo auf dich zukommen im Leben, die dich herausfordern. Und das ist etwas, was Boden unter den Füßen gibt im Glaubensleben. Und da muss ich ehrlich, das schätze ich. Das ist eine gute Erfahrung. Ich nehme es als Identität wahr, als Bestand von meinem Selbst. Und ich bin in einem intakten Elternhaus aufgewachsen. Wenn ich daheim gekommen bin, da habe ich eine Heimat gehabt, bei meinen Eltern, da habe ich Identität gehabt. So ist es auch im Glauben Christus und so weiter. Er ist da und gibt mir auch Ruhe. Genau. Und das ist viel wert in der heutigen Zeit.
Gell? Das glaube ich. Ja. Das kann ich auch bestätigen. Bei mir, ich habe es ja glaube auch schon ein paar Mal erzählt im Rahmen von dem Podcast, ich bin in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen, wo also gar nichts mit Glauben am Hut hat. Also gar nichts, das ist ein bisschen übertrieben. Wir sind auf dem Papier evangelisch reformiert gewesen. Ich bin schon konfirmiert worden, habe all die Rituale durchgemacht. Aber es ist einfach tot gewesen. Man hat es gemacht, weil es alle machen. Konfirmation gehört zum Erwachsenwerden dazu, aber nicht mehr. Taufe gehört dazu, weil man es halt auch macht und so weiter. Aber ich habe dann mit 17 zum Glauben gefunden und ich war vorher wirklich ein sehr verunsicherter junger Mensch gewesen, eher immer so auf der Schattenseite vom Leben, auch nicht so der beliebteste in der Schule. Da gehst du immer unten durch, denkst, bin ich eigentlich nicht ganz normal, dass mich die anderen nicht so gerne haben. Mhm. Und man nutzt es natürlich auch aus, wenn ein Mensch unsicher ist. Und ich kann wirklich sagen, es ist wie erste, zweite Halbzeit oder erste Seite, zweite Seite nach dem Glaubensleben ist es eigentlich nur noch aufwärts gegangen. Da kommst du wie so eine Sicherheit über, oder?
Ja, Nestwärme, würde ich sagen.
Ja, noch nie gehabt hast. Und dann merkst du eben auch, hey, ich bin doch geliebt. So ich habe doch einen Wert. Voilà. Es stimmt nicht, was die anderen über mich sagen. Weil ich jetzt vielleicht schlecht im Sport bin oder nicht kann 2 und 2 zusammenzählen oder was weiß ich auch immer. Es ist nicht mehr so auf die Leistung auch definiert. Und das ist das Faszinierende. Mhm. Also ich höre so ein bisschen raus, auch bei euch, oder? Es ist eindeutige Bereicherung, der Glaube ja im Leben.
Ich glaube, ich könnte noch weiterfahren bei dem, was du auch antönst. Du musst ja dann wissen, wer Gott ist und das dann, wie du dich verstehst. Das ist auch das Thema Identität, das Helmut antönt. Mhm. Und das ist etwas weiteres, was meine Beziehung zu Gott sehr prägt, ist das Entdecken von neuer Einsicht über Gott. Also Gottes Wesen, seine Art, neu kennenzulernen, auch intellektuell, ist das unwahrscheinlich bereichernd. Und das ist für mich so eine spannende Entdeckungsreise bis zum heutigen Tag. Gott allein, glaube mir als Christ, ist allwissend, weiss alles. Ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich langweiliger Zustand zum drin sein. Warum? Weil ich lerne gerne Neues dazu. Und wir als Menschen wissen, wir sind wissend, aber wir wissen nicht alles. Und ich finde es so spannend, neue Einsicht, neue Erkenntnis, auch auf der intellektuellen Ebene im Verstand, über Gott zu gewinnen. Das bereichert, also es ist so, wenn ich so wesentliche neue Sachen über Gott angefangen habe zu verstehen, dann poppert mein Herz. Das spricht mich zutiefst emotional an. Mhm. Und das ist ein zweites Element, das mein Leben sehr stark prägt. Und von dem her verstand ich mich ja dann auch, so wie du auch sagst, oder? Dann checkst du plötzlich, wer ist Gott? Und in dem Licht oder unter deren Erkenntnis merke ich dann, wer ich bin. Und das gibt mir Sicherheit. Mhm. Und hilft mir in meinen sozialen Beziehungen. Mhm. Sonst sind es ja die anderen, die mir immer da sagen müssen. Die wenigsten wachsen einfach mit so einem guten Selbstwert auf, dass sie einfach selbst definiert sind. Und wir sind ja irgendwo doch auch von außen her identifiziert in unserer Identität als Menschen. Und wenn du dann deinen Schöpfer hast, der dir sagt, das bist du, du bist herrlich gemacht, ich habe dich gern, ich bin mit dir unterwegs, ich gebe dir Sicherheit. Das gibt wahnsinnige Sicherheit.
Ich würde nachdoppeln, die Sache kann man gar nicht genug einschätzen. Sowieso in einer heutigen Zeit innen drin, wo der Materialismus ein ständiger Konflikt in uns auslöst, wer wir sind. Das ist eine Dauerfrage, ist das. Und ich sage, Steuern von Medien, von sozialen Medien, die uns Identität auch verkaufen wollen, nachher mit dem auch Geld machen. Aber das wissen wir. Der Aspekt von dem zu erkennen, wer Gott ist, wer Christus ist, ist ein Grundcharakterzug, würde ich mal sagen, von einem Christ, der sich in dem Entwicklungsprozess innen drinnen ist. Nicht in dem, was wir haben, ist der entscheidende Fakt, sondern in dem, wer wir werden, aufgrund von dem, wer wir sehen, wer vor uns ist. Das Staunen, wer der ist, das hat immer mit einer Beziehung auch zum Tor. Und das ist etwas nicht Statisches, das ist eine Faszination. Zu erkennen, wer er ist, immer größer werden in unserem Leben, mehr Raum innen haben, mehr Staunen. Das hängt auch mit dem zusammen, was es mit uns macht. Und das ist das, was auch der Schrift der Bibel als Glaubenswachstum mitunter im Wesentlichen so umschrieben wird. Der Apostel Paulus, einer vom Neuen Testament, der hat Brief geschrieben, hat gesagt, ihr Alten, ihr seht, wer er ist, ihr habt ihn erkannt. Nicht ihr seid besser eure Gabe, ihr seid hingebungsvoller in dem, was ihr macht, sondern ihr seht, wer er ist. Und das wird wie als eine Form von einem Erwachsenwerden im Glauben bezeichnet. Und das, muss ich sagen, ist wesentlich tiefer als dass wir uns definieren in dem, wie wir funktionieren. Das ist wesentlich besser angesetzt und gesünder von daher und faszinierender. Also man darf es nicht unterschätzen. Und heute auch im Bereich von die Christen, von die gläubigen Christen, würde ich sagen, ist das etwas, wo eine Grundausrichtung ist für uns. Und zwar kognitiv, intellektuell, aber in der Gesamtwahrnehmung von dem, wie ich als Mensch tick. Und das ist faszinierend, ja.
Man spürt also raus, dass das eindeutig Leben drin ist, dass das auch ja, ein Stück des Abenteuers ist, eine Entwicklung, man hat nie aufgehört. Und gleich gibt es ja dann Menschen, die ich jetzt aus meinem Umfeld kenne und ihr wahrscheinlich auch, wo aus ihrem Erfahrungsschatz, wo halt Gott nicht so wirklich vorkommt, würden sagen, ja, aber das ist doch alles nur ein Hirngespinst. Du kannst mir es ja nicht eins zu eins beweisen. Also so Thomas-Typen, oder? Die müssen es sehen. Der Apostel Thomas oder der jüngere Thomas, der hat ja eigentlich das Privileg gehabt, dass er noch hat können in die Wunde von der Hand von Jesus hineinlangen, oder? Und dann hat er ja gesagt, glücklich ist, dass du siehst, aber glücklich sind die, die es nicht sehen, oder? Und gleich gibt es heutzutage Menschen, die das nicht mehr können, eins zu eins erleben. Jetzt, was würden so Menschen sagen, wenn sie sagen, es ist ein Hirngespinst, doch nur eine Einbildung? Wie kann man dem entgegenwirken?
Also, das ist eine gute Stelle auch zum Anfang. Der Thomas hat ja dann nicht reingelangt.
Nein, stand nirgends drin.
Interessanterweise, und der Punkt
dann ist... Bin ich da.
Ist meine Vorstellung. Mein Herr, mein Gott, das war der nächste Stelle.
Meine Vorstellung täuscht mich da.
Du hast viel Film geschaut.
Eindeutig. Und es gibt ja Malereien, wo er reingelangt. und der Punkt ist eigentlich, dass der Punkt dort ist darum gegangen, dass man einen verlässlichen Zugang hat zur Beweislage. Und die Apostel sind dann die, die einen gesicherten Zugang über Augenzeugen sind, Zugang verschaffen zu etwas, was in Raum und Zeit stattgefunden hat, mit der Auferstehung. Und das Sagen, wo Jesus dort ausspricht, hat nicht damit zu tun, dass der Thomas Beweis hat und durch diesen Beweis glaubt und wir heute keinen Beweis haben und blind glauben.
Aber er hat ihn gesehen.
Er hat ihn gesehen, sondern dass wir aufgrund von überlieferten Beweisführungen auch Zugang haben zu der Frage, ist das wirklich real? Genau die Frage, die du ja stellst. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Da kann ich natürlich in meiner eigenen Biografie sehr viel trainieren. Für mich ist das eine total wichtige Frage. Also ich habe ja aufgehört zu glauben, weil ich dachte, das ist Schwachsinn. Mhm. Und ich habe effektiv auch gedacht, Christen sind Leute, die nicht studieren, sind dumme Leute. Mhm. Ich weiss nicht, wo ich das her hatte, das habe ich geglaubt. Und
das ist auch ein häufiges Argument, oder?
Total.
Sie studieren nicht, sie glauben einfach alles, was da steht.
Ja, sind leichtgläubig und du kannst ihnen einfach, es muss einfach irgendein Pfarrer erzählen und die glauben. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich habe dann gemerkt, nein, ich habe mich da sehr getäuscht. Es gibt sehr viele äußerst intelligente Christen. Und bei mir in meiner Biografie ist die Hinführung zurück in die Gewissheit, dass das wahr ist mit dem Gott und dass Gott existiert, ist eigentlich gewesen über zwei Sachen. Das eine ist die Qualität der Überlieferung der neutestamentlichen Bücher. Die ist absolute Weltklasse. Mhm. Jetzt im Vergleich zu allen anderen antiken Dokumenten und Büchern, die wir haben, ist das Neue Testament in einer völlig einsamen, einzigen, alleinigen Liga. Da gibt es keine anderen Bücher, die auch nur im Ansatz mitheben können. Das hat mich völlig verblüfft. Und das zweite ist die Beweislage, die juristisch, sagt man dem, historisch-juristische Beweislage von der Auferstehung. Ist Jesus tatsächlich auferstanden oder nicht? Und ich habe gemerkt, also die Beweisführung ist äußerst solid. Der Typ scheint auferstanden zu sein. Und dann habe ich gedacht, dann muss es auch Gott geben, weil typischerweise kommen die Leute nicht aus dem Grab. dem sie 3 Tage. Und er scheint wirklich tot zu sein. Kein überlebtes Kreuz. Das sind Beweise, das ist Beweislage auch sehr gut. Also das ist bei mir in der Biografie eine wichtige Beweisführung. Vielleicht hast du, Helmut, bei dir Sachen. Ich hatte dann mit der Zeit auch noch mehr so Sachen gehabt, die mich zutiefst überzeugt haben über die Existenz Gottes. Aber wenn man fragt, eigentlich, das ist doch nur eine Einbildung, dann ist einfach sofort die Frage nach der Beweisführung. Und das ist jetzt bei mir eine von diesen Sachen, die mich sehr überzeugt hat, der Gott existiert.
Man kann ja das auch vergleichen mit dem Julius Caesar, oder? Es will wahrscheinlich niemand heutzutage zweifeln, dass der existiert hat. Aber es ist, glaube ich, nicht so gut bewiesen, dass der Mensch existiert hat, so wie das passiert ist, was im Neuen Testament steht.
Ja, ja, genau. Ja, jetzt, ich muss nicht wiederholen, was der Paul gesagt hat. Ich sehe es genauso. Und es ist so, wie er sagt. Der Paul, mir ist einmal ein Jude auf mich zugekommen, in der Synagoge, wo ich gesehen bin, hat gesehen, dass ich Christ bin. Dann ist er hergekommen und hat einmal bewusst die Beweislage gebracht, überhaupt über die Existenz Jesu. Da hat mich zu mir gefragt, was ich ein Beweis vorbringe, dass Jesus überhaupt existiert hat. Dann habe ich gesagt, ihr Jude selber. Dann habe ich gesagt, ihr habt während der ersten 2 Jahrhunderte massiv gegen seine Lehre gekämpft. Da ist nie ein Anspruch oder eine Anfrage gekommen, dass er gar nicht gelebt hätte. Kirchengeschichte, ihr selber, eure eigenen Rabbiner, haben das eigentlich zu Beweis gebracht. Es ist nie eine Diskussion gewesen über seine Existenz. Es ist nicht einmal eine Diskussion gewesen darüber, dass er nicht auferstanden wäre, sondern durch welche Mächte es geschehen ist. Man sieht es durch Kirchenväter wie Irenäus, die Auseinandersetzungen mit sehr überzeugten Juden zum Beispiel. Und so zieht sich das durch, wo man sagen muss, es ist eigentlich nicht eine Frage darüber, wenn ich feststelle, ob wirklich Gott existiert. In dem Fall spezifisch, ob Christus je gelebt hat. Es ist eher die Biografie, die hinter einer Person steht, wo offensichtlich auch vielfach ein Abwehrmechanismus darüber da ist, weil die Konsequenz ist die, wenn er wirklich lebt, dann hat er einen Anspruch auf mein Leben. Und da ist der Unterschied zu einem Julius Caesar, ob der existiert hat oder nicht, spielt für mein Leben keine Rolle. Wenn Gott existiert, dann hat er einen Anspruch auf mein
Leben.
Also
sagst du, Asterix und Obelix nicht geht, aber er ist schlimm, oder?
Ja, von verschiedenen Büchern. Also bei mir als Teenager sowieso, ganz genau, Asterix, Obelix sowieso und Falbala und wie sie alle heißen nachher. Aber der Punkt ist ja derjenige, dass er einen Anspruch auf unser Leben hat und deswegen wird er auch verdrängt. Ein Julius Caesar muss er nicht verdrängen, er hat keinen Anspruch auf mein Leben. Er existiert, es ist ein Fakt oder nicht, es spielt für mein Leben keine Rolle. Aber bei Gott spielt es eine Rolle, denn er existiert jetzt. Und das ist die Situation, ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem Atheist auf der Straße geredet, in Basel, das kurz zu machen, und der war überzeugter Atheist. Gott existiert grundsätzlich nicht. Dann habe ich gesagt, du erklär mir doch einmal eine Viertelstunde, ich werde dich nicht unterbrechen, warum du überzeugt bist, dass Gott nicht existiert. Ich höre dir zu. Und dann werde ich dir auf der anderen Seite
also erklären. Beweislage in die andere Richtung,
wo du gefordert hast. Ganz genau. Ich habe gesagt, soll man doch einmal sagen, warum für ihn Gott nicht existiert, nicht existent ist. So. Und ich habe gesagt, ich unterbreche dich nicht, danach werde ich dir sagen, warum ich Christ bin. Und er hat es dann erklärt und da sind ähnliche Gründe gekommen, die nimmt man ernst, weil es mit einer Biografie zum Tor hat. Das nimmt man nicht einfach billig wahr. Die Leute haben einen Grund, so etwas zu sagen.
Also er hat nicht einfach nur 2 Minuten geredet und
dann sagt, ich weiss, es hat gar nicht. 20 Minuten hat er geredet, ich habe ihn nicht unterbrochen, höchstens nachgefragt, ich habe nicht verstanden wollen. Und das auch wirklich, weil ich wissen wollte, woher kommen die Gedanken her. Danach haben wir das Spiel umgedreht und ich habe ihm dann erklärt, warum ich überzeugt bin, erstens mal, wie es der Paul gesagt hat, dass Christus gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er verstanden nicht, dass er jetzt lebt und ich eine Beziehung zu ihm habe. Das ist der entscheidende Fakt, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Heute. Und nach 20 Minuten bin ich fertig gesehen, dann sagt er nachher zu mir, oder nachdacht, dann sagt er, du glaubst du, dass mich Gott auch annimmt? Nein, ich sage, Moment einmal, du hast ja bis jetzt gerade noch, ich will ja gerade sagen, du glaubst ja gar nicht, dass er existiert. Nein, das Problem ist ja anders. Es ist wie ein Vorhang gefallen, er ist im Leben ein Stück weit ein Widerstand gegenüber einem Gott, den er gar nicht so kennengelernt hat und hat plötzlich angefangen, der Gott ist für mich keine Bedrohung. Und dann hat auch müssen, der ganze Aspekt, Gott existiert nicht, als Vorwand, als Mechanismus, als Schutzmur, der war gar nicht mehr nötig. Und ich habe mit etlichen, es gibt ja nicht so viele Atheisten um den Heutstag, aber ich habe mit etlichen von denen geredet und die Art und Weise von der Argumentation, die Biografie ist ähnlich. Man hat Angst vor einem Gott, der einen bedroht. Eine nicht existente Ruhm in innen zu setzen, ist auch ein Abwehrmechanismus. Und ich muss es viel stärker seelsorgerlich heute angehen, als ausschließlich intellektuell, macht das aber auch. Mit der intellektuellen Anfrage, wie es der Paul gesagt hat, das muss ich aber nicht wiederholen, ich sehe es genauso. Weiß ich, wie ihr denkt.
Ja, also die seelsorgliche Komponente ist sehr wichtig, das ist gar keine Frage. Also
die andere Seite von der Medaille, einfach ja. So, genau.
Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Beweisführungen. Mhm. Bei mir persönlich, und ich erlebe doch auch bei einer rechten Gruppe von Leuten, ist es schon auch eine intellektuelle Anfrage. Mhm. weil man wollen, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt, was für mich auch das Glauben an Gott, warum das sich lohnt, weil es gibt mir Zugang zu der Realität. Und das ist eine grosse Frage in unserer Zeit. Man hat wie das Vertrauen nicht mehr, dass wir kognitiv, also im Kopf oder mit unseren Gedanken, unserer Wahrnehmung wirklich einen Zugang haben zur Realität oder zu dem, was das Wesen der Welt ist. Und das Christentum, glaube ich, führt uns in ein Vertrauen, dass wir tatsächlich Zugang haben. Das wäre ein spannendes Thema, das wäre eine Beweisführung in sich schon. Aber ich merke, was bei mir noch sehr wichtig ist, ich habe immer, als ich in Afrika aufgewachsen bin, sind wir reisen in die Wüste raus und haben übernachtet. Das ist ja dann, dann hast du kein Lichtsmog und du schaust in die Sterne Welt auf und es haut die einfach um. Mhm. Und ich habe immer wieder gedacht, warum gibt es überhaupt etwas? Mhm. Also rein schon die Tatsache, dass, dass überhaupt etwas existiert und nicht gar nichts existiert.
Ja, das habe ich mir auch schon
und die finde ich, das ist für mich einer der Punkte, wo ich am meisten staune. Und da gibt es ja verschiedene Philosophen, die auch geschafft haben an dem. Der Leibniz hat gesagt, das ist eigentlich die erste philosophische Frage, die man lösen muss. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts?
Ja. Und das ist im klassischen Existenz Gottes aufgrund von der Ordnung der Natur.
Das ist eine von der weiteren Beweisführungen. Ja. Das ist jetzt eher eine aus der Sicht heraus, dass es muss irgendein Wesen geben, das selbst Existenz hat. Mhm. Wo aus eigener Kraft heraus existiert.
Mhm. Und der nicht Ordnung abhängig schafft, ist. Und der Ordnung schafft, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Und er hat keine Normen geben können, deswegen hat er es Logos genannt, weil es vernünftig ist. Auf dem baut er übrigens der Johannes in Kapitel 1 auf.
Genau.
Weil es war, Herakleitus war 500 vor Christus Philosoph in Ephesus. Johannes hat in Ephesus gelebt, der war tagtäglich mit diesen Fragen beschäftigt. Aber genau um das geht es. Das ist auch meine Anfrage. Habe ich dich unterbrochen, Paul?
Nein, ist gut,
mach so. Der Punkt ist ja derjenige, ich habe mit verschiedenen, also mit Leuten geredet, mit den Einzelnen, mit den Atheisten. Ich bin ja nicht ständig mit solchen Leuten zusammen, aber eine Anfrage habe ich schon, jetzt rein aus dem intellektuellen Hintergrund her, könnt mir, wenn Gott wirklich nicht existiert, könnt mir an ihn denken, wenn er gar nicht existiert? Denn der Mensch kann über vorhandenem Stoff, nur über vorhandenem Stoff kann er etwas formen und etwas existieren und etwas in die Existenz reinbringen. Oder nicht in die Existenz reinbringen, in die Kreativität reinbringen. Aber etwas, was grundsätzlich nicht existiert, kann der Mensch nicht denken. Das ist auch das, was der Wilhelm von Ockham mal ein Stück weit noch erbracht hat. Wenn Gott nicht existiert, wieso müssen wir ihn ständig mit uns auseinandersetzen?
Ja, stimmt weißt, schon.
Wenn ich sage, ja, ich denke Kombinationen, wenn ich an Kombinationen denke, noch, hey, dann muss ich immer aus vorhandenem Stoff denken.
Ja, ja, das ist schon klar.
Aber wenn es wie klar wäre.
Aber solange kannst du mir etwas sagen, wo nicht existent ist. Ja, und in die Existenz reinbringen.
Das große Fruchtmonster in meinem Garten.
Oder ja, sicher, aber wieso weißt du, dass es ein Fruchtmonster kennst? Du kennst Frucht, du kennst Monster, du kennst den Garten. Es sind alles Kombinationen. Es geht um Grundsätzliches. Und das ist aber der Punkt. Und ich glaube, das ist genau das, was der Salomo gesagt hat. Und so hat Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingegeben. Wir wissen, dass ein Gott existiert. Das ist uns gegeben worden. Wenn er gar nicht existieren würde, wir würden gar nicht auf den Gedanken kommen, dass ein Gott existiert. Und das ist genau mein Ansatz. Ein ist und überzeugter, ist für mich der lebendige Beweis, dass Gott existiert. Als jetzt wie ein Dawkins, da muss ich ja ständig mit ihm auseinandersetzen. Wieso kann man nicht vergessen, wenn er nicht existiert?
Das also ist nicht möglich. Nur am Reagieren.
Es ist eine Reaktion, ist das. Ja. Ich würde gerne mal über ihn darüber diskutieren. Ich lasse mich auch korrigieren, aber ich habe noch keine vernünftige Antwort bekommen. Auf die Frage.
Also wir sind da voll schon in der Diskussion, Pro und Contra Existenz von Gott. Und wenn ich eben mit so Leuten diskutiere, gibt es eigentlich immer so zwei, drei Hauptargumente, also wo ich jetzt schon am häufigsten gehört habe, warum eben Gott nicht sollte oder aus ihrer Sicht nicht existiert. Also das ist einerseits natürlich die berühmte Theodizee-Frage. Mhm. Warum lässt dann ein guter Gott Leid zu? Du redest von einem guten Gott, das wäre ein Widerspruch. Und das andere, geht man mal schnell in die Kirchengeschichte rein oder so, Kreuzzeug, Inquisition. Das ist ja schlimm, wie kann man das im Namen Gottes machen? Und da müssen wir sagen, es sind ja schon auch stichhaltige Argumente, wo man jetzt könnte anfangen zu zweifeln, oder?
Gewisse Behauptungen. Es ist weniger stichhaltig, als dass man denkt von der Geschichte heraus, das war als Behauptung übernommen wird.
Wie würdest du Kreuzzeug beantworten?
Also der Kreuzzeug, unter den Muslimen habe ich gewirkt, das ist ein Dauerargument, ist es gewesen. Natürlich, jeder Kreuzzeug ist im Prinzip einer zu viel gewesen, aber man muss mal die Hintergründe betrachten. Der Begriff Kreuzzug kommt seit dem 18. Jahrhundert. Vorher war es bewaffnete Pilgerfahrten. Warum haben die überhaupt stattgefunden? Das hängt zusammen mit einer Schlacht dort, wo die Byzantiner, die haben damals gegen angreifende Seldschuker gekämpft nachher, haben dann der Papst angerufen, er soll Truppen schicken zur Unterstützung von der Ostfront damals. Der Papst, das war damals der Urban II. Kaiser und dann einmal ein Mönch, die haben dann gleich einen Aufruf gemacht nachher, eine bewaffnete Pilgerfahrt loszutreten. Und die ist ja dann auch losgegangen, die hat etliche Jahre durch. Das war so circa 1098, 99. Sie sind ja dann noch lange Belagerungen von Antiochia in Jerusalem angekommen. Und jetzt kommt Folgendes, und das ist ja das, was der Kreuzzug angehängt wird, das Massaker von Jerusalem. Der Punkt ist, ich habe islamische Quellen nachgeforscht, niemand berichtet von dem, mit Ausnahme von Wilhelm von Tyrus. Und der hat apokalyptische Berichte verfasst über Pferde, die im Blut drinnen wartet und so weiter in Jerusalem und hat das apokalyptische Bild ausgeschlachtet
also
in Europa. Ja. Faktisch ist, wir finden ca. 2.000 bis 3.000 Tode und zwar aus islamischer Geschichtsschreibung, zwar nur aus einer aus Ägypten. So das große Massaker wird heute in Frage gestellt, weil es nur von Sicht von christlichen Kirchengeschichtlern geschrieben worden sind oder Chronisten geschrieben worden sind, die sehr stark etwas draufgesetzt hat. Zweitens, es gibt 7 Kreuzzüge, die stattgefunden
haben. Genau, und ich mehrere gegeben, oder?
Es hat 7 gegeben, die sind aber zum Teil schon, haben sich die verlaufen, wo sie abgegangen sind. Vieles war aber eine grundsätzliche Reaktion auf permanente Angriff im Mittelmeer von arabischen Piraten, die in Palermo gewütet haben, in Otranto gewütet haben, bis nach Genua aufgezogen sind, bis in die Schweiz reingekommen sind, Klöster plündert haben, dass sich die Leute haben können nicht mehr dagegen wehren. Die Kreuzzüge, die stattgefunden haben, als Pilgerschaften, haben sollen erstens einmal wirtschaftlich der Handel aufrechterhalten, zweitens aber Pilgerschutz geben für Leute, die eine Grabeskirche hergehen. Ein Stück weit war es auch ein Verteidigungskrieg über 250 Jahre Eroberungskämpfe, die bis zu uns, bis sogar bis in die Schweiz hochgegangen sind und aus Rhonetal verwüstet haben, über Andalusien, über Abderrahman III. Gestürt, wo man sagen muss, wo Sklaven in einer Masse von Europäern oder Europäer versklavt worden sind, dass sie als Billigfleisch die große Sklavenmarkt von Tunis und von Algier verkauft worden sind damals. Von daher kommen da die blonde Leute her und die Hellhütige in Nordafrika, wo man sagen muss, man müsse da ein Stück weit fairer sein mit der ganzen Geschichte von den Kreuzzügen. Es sind auch also Verteidigungskriegs gewesen.
Du sagst, also das Bild, das man hat von den Kreuzzügen, ist nicht historisch adäquat.
Das wird als Argument, als Totschlagargument.
Es war angriffsmässig oder? Ja, und das würde ein anderes Licht aufwerfen, aber ich würde gleich noch schnell
fragen. Der Punkt ist derjenige, es ist nicht so brutal gewesen, wie man es darstellt. Es ist auch dort eine Politik da dahinter. Nachweislich sind die wesentlich harmloser gewesen, wie sie ausgeschlachtet worden sind. Also auch von europäischer Seite. Am Anfang, um eine Apokalypse aufzubauen, in späterer Zeit, um das Christentum anzugreifen. Es gibt andere Punkte in der Kirchengeschichte, die heikler sind. Aber Kreuzzüge selber müssen wir ein Stück weit in einer Relation drin sehen, in dem, was damals überhaupt abgelaufen ist.
Und trotzdem kann man ja sagen, auch wenn es jetzt mehr Verteidigung war, würden das nicht gegen die Grundgesetzmäßigkeit oder die Grundregeln gehen von Jesus Christus, wo man zum Beispiel auch in der Bergpredigt lesen, im Matthäus-Evangelium.
Hundertprozentig, das ist also gar keine Frage.
Ich würde schon sagen, dass das Christentum, das frühe Christentum, hat sich ausgezeichnet durch eine gewaltlose Findesliebe, so im Groben. Und das ist, also Christen haben wirklich, haben nicht zum Schwert gegriffen, weil ihren Meister, Jesus Christus, sie aufgerufen hat, dazu empfinden, zu lieben. Und also, die Aussage ist natürlich nicht von uns, jetzt ist das, dass das Christentum immer schön nett und der Lehre Christi entsprechend gelebt hat. Das ist nicht die Aussage, die wir machen. Und man muss manchmal unterscheiden zwischen Kirche und dem, was Christus gelehrt hat.
So ist es,
Das hilft ein bisschen. Ich merke eine Reaktion von vielen von meinen nicht-christlichen Freunden oder von meinen zweifelnden Freunden ist, dass sie sagen, der Einzigartigkeitsanspruch von Christus, dass es Heil nur gibt in ihm angeblich, oder, ist einer der Gründe, warum dann Christen zum Schwert gegriffen haben und Leute gezwungen haben zu glauben. Das Schreckensbild, das ich eigentlich vor allem aufgenommen habe aus der Kirchengeschichte, sind die Spanischen gewesen, wo der Atahualpa, weißt du, der Aztekkönig am Würgen gewesen sind und Bibel vorne anheben und sagen, bekenn dich zur Bibel.
Bei den Azteken meinst du?
Genau. Das ist eine absolute Katastrophe. Das darf man nicht tun.
Nein, das ist
ganz klar gegen das, was Christus uns gesagt hat. Ja. Es ist eine aufopferungsvolle Liebe, die nicht den Find angreift in dem Sinn, sondern wo den Find liebt. Jetzt, ich habe den Eindruck, dass eben gerade weil Christen verstanden haben, dass Jesus Christus einen Einzigartigkeitsanspruch hatte, sind sie überhaupt fähig gewesen, gewaltlose Findesliebe zu leben. Weil sie gewusst haben, Jesus Christus ist gestorben, ist auferstanden, das gibt eine Sicherheit für mich. Und es ist eben gerade im Einzigartigkeitsanspruch von Christus begründet, dass man nicht mit Gewalt reagiert hat, sondern eben gewaltlos in seinem Leben hätte können leben, wenn der Einzigartigkeitsanspruch nicht da gewesen wäre und der Absolutheitsanspruch von Christus, dann, wenn der nicht da gewesen wäre, hätte es zu Waffen gegriffen. Mhm. Und da muss man gut aufpassen, dass man dann nicht sagt, ja, wir müssen das Christentum natürlich ein bisschen relativieren und sagen, alle Religionsstifter führen zu Gott. Dann sind wir eher in der Gefahr anfangen mit der Gewalt und so. Und ich würde jetzt im Christentum wirklich auch anfangen zu schauen, wo ist das aufgegeben worden, die Lehre von Christus, einerseits, dass er der Weg zu Gott ist und durch das auch definiert, wie das wir leben sollen. Und wo, dass man diesen Anspruch aufgegeben hat und eben gerade wegen dem auch angefangen hat, die Eigenmacht aufzubauen.
Also ist sicher wahrscheinlich ein entscheidender historischer Punkt, hätte ich jetzt gesagt, die konstantinische Wende, oder? Also, wo die Kirche dann auch staatlich geworden ist, oder?
Die ist nicht staatlich geworden beim Konstantin, sondern bis im Großneffe, im Theodosius.
Aber es hat eine
Koleranzethik gegeben, es hat Religionsfreiheit gegeben. Aber ich weiß, was du meinst, es ist richtig. Übrigens, um das ganz kurz nochmal zu abrunden, was ich will noch sagen, das Lesen von der Bibel und das, was in der Schrift geschrieben steht, vor allem im Neuen Testament, war nicht relevant für die damalige Zeit, für die damalige Christen im 11. Jahrhundert, sondern es ist darum gegangen, ein Land zurückzugewinnen, wo erobert worden ist und wie, auch so, wie sie es wahrgenommen haben. Das rechtfertigt nicht Kreuzzüge. Naja. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man eigentlich über 250 Jahre lang arabische oder islamische Invasionen ignoriert und nur auf deine 7 Kreuzzüge rumreden. Das ist nicht in einer Parallelität drin, das ist mehr politisch.
Ja, genau.
Wobei ich sagen muss, was der Paul ja gesagt hat im Neuen Testament, ist gar keine Frage. Zur damaligen Zeit hat es auch Christenverfolgung gegeben von jenen Leuten, die nicht zur Waffe gegriffen haben. Das darf man nicht vergessen. Und das Lesen von der Bibel war nicht im Zentrum.
Gut, du kannst jetzt so mal die Kreuzzüge ein bisschen entkräftigen, aber du hast ja vorher selber gesagt, es gibt andere Sachen in der Kirchengeschichte, die man muss hervorheben. Ich weiß jetzt nicht,
das, was der Paul gesagt hat, die Azteken nachher, die zwanghafte Christianisierung. Genau. Ich denke zum Beispiel
auch... Oder jetzt Inquisition.
Inquisition. Es hat ca. 3'000 Leute das Leben gekostet. Das geht aber nicht in erster Linie nur auf
die Geschichte zurück. Der 30-jährige
Krieg. Der 30-jährige Krieg war für mich eine von den grossen Zäsuren in der Weltgeschichte, muss ich ehrlich sagen. Aus dem heraus ist so viel Unheil gekommen. Wir können zurückgehen zum Karl der Große, der mit dem Schwert Sachsen missioniert hat. Es hat damals einen Kirchenvater gegeben, wie der Bonifatius, der Alkuin. Die haben gesagt, Finger weg vom Schwert. Das einzige Schwert, wo einem Christ zusteht, ist das Wort Gottes. Und alles andere ist nicht unsere Sache. Und die haben sich überworfen mit dem, also der Karl der Große hat später gelesen, vor allem der Alkuin, dass er hat müssen vom Hof. Der Bonifatius ist ja vorher gestorben. Aber die haben Gewaltlosigkeit predigt gegen Staat. Also das darf man nicht vergessen. Und darum muss ich trotzdem sagen, es war eine Form von einer Christianisierung, wo ich sagen muss, es widert mich an, aber es ist so passiert.
Die jetzt Sache. Haben wir ja mal ein bisschen über die Geschichte geredet und so, aber jetzt eben, dass die Theodizee-Frage möchte ich jetzt gleich nochmal anschneiden. Wir haben schon mal eine ganze Sendung über das gemacht mit zwei Frauen, die selber betroffen sind und das Leben von der schwierigeren Seite eher kennengelernt haben. Aber eben trotzdem, trotz all dem, oder? Glauben auch. Und das ist eigentlich auch immer wieder spannend, oder? Die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Das kann doch nicht gut sein. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man nicht so eins zu eins beantworten kann. Und trotzdem glauben die Leute noch.
Ja, damals haben ja die Leute geglaubt. Man hat ja vor der Anästhesie schon an Gott geglaubt. Also die Existenz von Leid in dieser Welt ist offensichtlich in sich nicht ein zwingender Grund in allen Fällen, um nicht an Gott zu glauben. Mhm. Also ich bin froh, dass wir in der heutigen Zeit leben und so. Aber es ist tatsächlich so, also ich glaube, ein wichtiger Punkt zum sehen ist, dass die Bibel sehr differenziert und reflektiert redet über diese Frage, genau diese Frage. Die wird sehr ehrlich auch gebracht von den Autoren der Bibel, warum existiert Leid, das bekannte Buch ist der Hiob, aber es gibt noch sehr viel mehr. Und die Bibel nennt, wenn man es sammelt, so in Kategorien, sind es irgendwo zwischen 15 und 20 verschiedene Gründe, warum das Leid kann existieren. Es ist manchmal auch der Mensch, der beteiligt ist. Es gibt unsichtbare Mächte. Es ist eine Folge von irgendetwas Schlimmem, was passiert ist am Anfang der Menschheit. Und eine Antwort in der Bibel ist, wir wissen es nicht immer. Es ist unklar. Jetzt, ich finde, in dem Sinne jetzt auch für einen Mensch, wo am Fragen ist, wie ist das vereinbar mit der Existenz von einem guten und allmächtigen Gott, ist ein wichtiger Punkt zum Verstehen, dass es keinen logischen Widerspruch gibt zwischen diesen drei Aussagen. Gott ist vollkommen gut, Gott ist vollkommen mächtig oder allmächtig und Leid existiert. Es gibt einen wichtigen Philosoph, Alvin Plantinga, der gezeigt hat, dass da nicht eine logische Inkompatibilität vorhanden ist. Das ist eine wichtige Aussage, einfach zum mal gesagt haben. Da könnte man jetzt noch einiges mehr sagen, das mache ich nicht. Aber das Zweite ist, mich dunkt es auch speziell, dass rein die Tatsache, dass Leid wehtut, ist schon eine spannende Feststellung. Weil wenn das Leben keine Bedeutung hat, oder der Kosmos keine Bedeutung hat, so ein bisschen, warum würde denn Leid wehtun, wenn es nicht einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat. Ich finde, wir haben im Kern dort einen spannenden Hinweis auf die Existenz Gottes. Eigentlich ist die Existenz von Leid nur in dem Weltbild oder in dieser Weltanschauung ein Problem, wo Gott eben existiert. Im Atheismus ist alles Leid vollkommen sinnlos und da irritiert noch fast mehr.
Ja. Dawkins, klassisches Beispiel, ja.
Ja, oder? Und wir haben in der Tatsache, dass Leid wehtut, gerade so unter der Oberfläche einen spannenden Beweis von der Existenz Gottes. Das macht es nicht unbedingt dringender, um damit umzugehen. Die andere Frage ist ja, ist die Existenz von Leid ein Beweis gegen die Existenz Gottes? Das ist sein. Aber das andere ist dann nachher dann, je nachdem zu welcher Schlussfolgerung du kommst, wie lebst du damit? Wie findest du Trost? Wie findest du Halt? Das ist wie nochmal eine zweite Frage. Aber in der Existenz vom Leid, von dem, was schmerzt, haben wir im Kern eigentlich einen Hinweis auf die Existenz von einem Gott.
Und vor allem, wenn man jetzt an die Bibel glaubt, oder, dann kann man ja eigentlich sagen, der Ursprung von Leid, wenn man das jetzt eins zu eins so nur aus dem heraus sehen will, wäre ja eigentlich der Sündenfall. Also der Mensch ist selber verantwortlich für das, was jetzt die Folge ist. Ist vielleicht ein bisschen einfach abgehandelt, aber so einem Mensch wie mir hilft das manchmal, zum sagen, hey, ein Stück weit sind wir vielleicht auch selber dafür verantwortlich.
Ein Stück weit stimmt da. Und gleich muss man sagen, Gott hat ja das verantwortet, dass der Zustand überhaupt zustande kommt. Mhm. Und wir haben in der Bibel spannende Sachen, also zum Beispiel der Prophet Habakuk, wo Gott auf die Anklagebank setzt und sagt, warum lässt du das zu?
Das stimmt schon.
Es scheint zu sein, dass Gott am Schluss gerade stehen wird dafür und am Schluss alle Menschen werden anerkennen. Und das ist ja eine von der Hauptantworten auf das Problem vom Leid in der Bibel, ist, dass Gerechtigkeit wieder hergestellt so wird, aber noch nicht jetzt hergestellt ist. Es ist eigentlich auf den Schluss der Welt ausgerichtet, damit Menschen können umkehren und Gott erkennen. Und dort verspricht uns der Gott, der sonst zuverlässig agiert, dass er zuverlässig dafür sorgt, dass keine Klage mehr ihm wird müssen gebracht werden, weil die Menschen werden dann erkennen, es ist gut, du hast es gut gelöst, schlussendlich. Und dort gilt einfach das Vertrauen in einem tiefen Mass, wenn man sieht, dass Gott ein Gott ist, der Mensch wird und selber leidet. In seiner menschlichen Existenz und am Kreuz dann natürlich unsäglich leidet, dann merkt man, der Gott der Bibel ist einer, der Leid in dem Sinne aus eigener Erfahrung kennt und kann mitleiden. Und das hilft im eigenen Leiden, denn ohne dass das dann einfach weg wäre.
Hast du noch etwas ergänzen?
Ja, das ist eine wichtige Ebene, was der Paul gesagt hat. Mir ist jetzt gerade mein Nachbar ein Synchro, der genau mit dem Theodizee-Problem Kro ist. Er hat einen guten Freund verloren. Und seither hat er abgeschlossen mit Gott. Ich habe ihn feststellen müssen, sagen mit der Biografie zusammen. Ich habe mit ihm da nicht über selbstverschuldetes Leid geredet, weil das hat nämlich auch noch eine Rolle gespielt. Gell? Ich meine, der ist immer Verkehrsunfall ums Leben gekommen und da ist ja nicht gerade so, dass, wenn wir uns die Verkehrsregeln halten würden, dass es dann, also wenn er unschuldig ums Leben gekommen ist, dann steht die Frage im Raum. Der Punkt ist schon eher, er hat ein Abladeobjekt gebraucht, um seinen Zorn abzulegen. Und das geht ein bisschen die Richtige, wie man es auch beim Habakuk kennt, auch beim David zum Teil. Wieso geht es denen so gut, die dich nicht glauben nachher? Und ich, wo dir glaubt, ich liege im Dreck, ich muss in der Höhle übernachten. Hast du mich nicht zum König gesalbt? Und jetzt, wo stand ich? Es zieht sich überall ein bisschen so durch, aber ich kann nicht die Theodizee-Frage nicht abschließend erklären. Gott nicht. Ich könnte es intellektuell schnell hersetzen nachher, aber das ist viel seelsorgerlich gedacht und der Aspekt ist wohl auch derjenige, wir sind gefallene Wesen und die Konsequenz ist wesentlich stärker, als dass wir es kognitiv, intellektuell wahrnehmen, dass wir einfach Sünder sind. Wir sind nicht nur einfach Sünder, wir sind es wirklich und es zieht alles in Dreck inne. Und es wird auch von der Bibel her so berichtet und es würde uns, wo unter Umständen wesentlich besser gar wird, wir uns die Leitplanke Gottes halten. Was ist aber, wenn aber zu Unrecht in der Straße überfahren wird, wie bei uns vor der Haustür ein kleines Kind, wo überfahren worden ist. Oder ich habe als Pastor die Situation erlebt, nachher, dass eine Frau in der Blüte von ihrem Leben nach der Geburt Gebärmutterhalskrebs bekommen hat und ich habe sie können noch begleiten, bis sie gestorben ist. Da muss ich ehrlich sagen, sie war gläubig, ich habe einen Trost geben können. Aber wenn die Frage dann kommt, wieso lässt Gott das Leid zu? Ich muss ehrlich sagen, von verschiedenen Leuten, die Gott nicht kennen wollen und ihn anklagen, komme ich an Grenze, ihnen wirklich eine Antwort geben zu können, weil ich bin auch aufgewachsen mit der ganzen Familie, weil für uns war Leid ein normaler Bestand vom Leben. Wir sind alle krank gewesen, auch Kinderkrankheiten gehabt und so weiter. Wir haben gelernt, mit dem zu leben und lernen auch, müssen dort drin dankbar zu sein, dass es doch besser geht wie manche andere. Ein schwacher Trost für verschiedene Leute, aber ich muss ehrlich sagen, ich komme da ein Stück weit an die Grenze. Ich muss immer sehen, wer sagt was, aus welchem Hintergrund heraus. Vieles ist ein seelsorgerliches Problem und manchmal brauchen die Leute einfach auch ein Gebet, ein Zuhören und ein Verständnis, um Arbeit zu fahren. Und dann gibt es auch die Intellektuelle, die das aufziehen. Und auf der Ebene muss ich nicht wiederholen, was da Paul gesagt hat, das ist eigentlich auch meine Erfahrung, muss ich sagen.
Ich glaube, das können wir jetzt auch so stehen lassen. Ich möchte jetzt viel mehr aufs Positive eigentlich gehen. Das Kernthema von dem Podcast auch. Wir haben jetzt mehr so Themen angeschnitten, wo Leute können daran hindern, warum sie glauben. Aber ich möchte jetzt euch spezifisch fragen, warum lohnt es sich eben, um an Gott zu glauben? Weil du hast ja gerade jetzt gesagt, oder? Du hast gelernt, mit Leid das Leben aufzuwachsen. Ich glaube, niemandem von uns ist das Leben einfach nur radibutz perfekt gelaufen. Und ich denke, wir haben alle unsere Themen, die uns herausfordern. Wir haben nicht immer die Sonnenseite vom Leben gehabt. Und trotzdem, eben, ihr glaubt an einen Gott. Was würdet ihr jetzt sagen, mal der wichtigste Grund, bleiben wir mal einfach beim allerwichtigsten einen Grund, warum lohnt es sich für euch an Gott
zu glauben? Für uns persönlich jetzt.
Für uns persönlich, ja, genau.
Ja, bei mir ist es wirklich der Zugang zur Realität der Dinge. Gewissheit, wie ist die Welt, wie ist Gott, wie bin ich. Und das hat mir Boden unter den Füßen gegeben. Das ist wirklich. Und von dem ausgehend ist dann der Rest gekommen, da gibt es noch sehr vieles, aber so das ist im Kern, glaube ich, Zugang zu the things how they really are, so wie die Sachen wirklich sind.
Genau.
Sinngebig ist das in einer materialistischen Welt, wo praktisch die Identitätskrise vom Menschen, vom modernen Menschen eine Dauerkrise geworden ist, ist das etwas zum Gesehen, ist ein festes Absolut haben, wo ein Zugriff hat, eine Beziehung zu meinem Leben hat und mich über die Vergänglichkeit von dieser Zeit darüber hinausführt. Der Aspekt mit Gott Ewigkeit zu haben, gibt mir jetzt da Sinn. Und das ist die Ruhe, die ich habe.
Das geht mir genau gleich. Also mein Leben ist eigentlich sinnlos gewesen als Atheist, weil mein Vater hat immer gesagt, hey, nach dem Tod ist einfach nichts mehr.
Ja, wieso musst du so leben? Wieso musst du denn jetzt leben?
Du bist im Ausgang gewesen, kommst am Morgen um 2 heim und läufst irgendwie den langen Weg heim. Denkst, wenn jetzt einer kommt mit dem Messer, mit der Pistole, genau, vom Bahnhof, dann ist es auch vorbei und nachher ist nichts mehr und dann denkst, ich muss schnell laufen. und wenn mit Gott läufst, dann weißt du, hey, auch wenn jetzt einer kommt, es würde nachher weitergehen. Das ist auch nicht so lustig, aber ja, genau, das ist schon
und es gibt Sinn jetzt, nicht nur für Zukunft, sondern für jetzt. Und das ist für mich ein entscheidender Faktor.
Genau, es ist ja so wie das Transzendente und das Immanente.
Es geht ineinander über,
hier und jetzt.
Und das ist Realität.
Ja, genau. So ist es. Und aus dem heraus können wir auch noch ganz viele Gründe jetzt, sage ich mal, dazu listen. Und eben gerade so Leute, oder? Es gibt ja auch Studien.
Also es gibt Studien. Ich habe eine Sendung geschaut mit der Mona Fetsch, die von Frauenfeld kommt, wo ich auch wohne, ursprünglich, oder von der Nähe.
Bist du also behaftet?
Ich bin eindeutig behaftet. Ich glaube, ich habe fast alles. Aber nur fast.
Genau.
Und auf jeden Fall, sie hat eine stündige Sendung für den SRF gemacht, macht der Glaube glücklich. Und sie zieht um mit einem Schweizer Komiker und interviewt verschiedene Leute, unter anderem den Professor Binswanger und sie sitzt da in seinem Büro, ich werde das nie mehr vergessen, und stellt ihm die Frage, macht der Glaube glücklicher? Und dann sagt der Professor Binswanger innerhalb von etwa einer Minute, dass es klare, studienmäßige Ergebnisse gibt, dass Menschen, die glauben, an Gott glauben, glücklicher sind. Spürbar, messbar, wissenschaftlich nachweisbar, und er nennt dann ein paar Gründe. Es hat mit der Sinngebung zu tun, die du jetzt für dich auch erwähnt hast. Er fährt aber an mit dem Leben nach dem Tod. Spannenderweise, wo du jetzt erwähnt hast, Karl, und sagt, das gibt dann eine Auswirkung in die Gegenwart und eine Stärke und eine Hilfe und eine Perspektive und eine Hoffnung für den Umgang mit schwierigen Situationen, mit Leid, aber dass es messbar ist. Und Mona Fetsch, die hat so ein bisschen leer geschluckt. Sie ist ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe gemerkt, das ist wirklich, also das ist nicht so vorbereitet gewesen.
Hast du mit ihrer Diskussion gehabt, oder?
Das ist in dieser Fernsehsendung.
Die
lohnt sich sehr zum Schauen.
Voilà. Okay.
Und ja, das ist tatsächlich so. Ich möchte einfach nur sagen, ich glaube rein die Tatsache, dass der Glaube glücklicher macht und sich eigentlich rein schon von dem her für alle Violonen heisst noch lange nicht, dass er wahr ist. Und für mich persönlich ist es noch wichtig gewesen in meiner Biografie und ist es auch heute noch. Ich will nicht einfach nur ein Placebo pillen, sondern für mich ist das wirklich die Frage, stimmt es denn auch? Ich will nicht einfach nur quasi eben, weil es einem dann besser geht, an etwas glauben und man dann ein bisschen happier ist, oder? Für da kannst du natürlich ein Glas Schnaps trinken oder irgendetwas. das ist wirklich, das ist ein Marxis Argument, oder? Es ist Opium fürs Volk.
Ja, ja.
Und ich finde darum, das Argument allein ist heikel. Aber angenommen, es ist tatsächlich eine Realität, da mit dem Gott es gibt. Und da mit dem Christentum ist nicht einfach ein Mist, sondern ist wahr, wenn ich jetzt das Wort so brauche, dann ist es tatsächlich so, dass man glücklicher ist. Mhm. Das heisst nicht immer super happy, das ist nicht der Punkt, aber ein substanziell grösseres Glück im Leben jetzt darf erfahren und das macht, also da, das hat auch psychosomatische Auswirkungen, Gesundheit und so
weiter. So ist es, ja. Aber ist es schon auch erstaunlich. Ich glaube, so wie Mona Fetsch wahrscheinlich im Rahmen von dieser Sendung mal ein bisschen erstaunt war oder da leer geschluckt hat, ist es wahrscheinlich für recht viele Leute auch erstaunlich, dass auch die Wissenschaft das könnte belegen, oder? Dass der Glaube glücklich macht. Weil also für jetzt gewisse Leute von mir, die würden sagen, die Wissenschaft wäre ja gegen Gott sein. Aber das muss
ja oder vor allem, wenn ich jetzt gläubig sollte werden,
genau, dann kannst du das nicht mehr glauben.
Dann kommt also eine sehr gute Bekannte von mir in meiner Gemeinde hat mir gesagt, sie hätte nicht gläubig werden, weil sie Angst hatte, Gott steckt sie ins Kloster. Also der Glaube ist so der klassische, es wird, macht mich unglücklich.
Ja, ja.
Das ist wirklich das Bild, so instinktiv, das da ist. Und dann gehst du messen und du stellst... Und du stellst rein soziologisch genau das Gegenteil fest.
Wobei, gell, wir müssen schon schauen, dass man nicht... Das hast ja du, Paul, jetzt nicht gesagt, aber du hast es so angetönt in dir richtig, dass man nicht anfangen, wenn ich glücklich werden will, muss ich glauben. Von daher. Es gibt Leute, die sind bei mir in meinem Umfeld Christ geworden, die haben dann plötzlich Haus und Hof verloren. Und die müssen durch eine recht schwierige Strecke durch. Und das ist der Punkt, das ist immer nur ein Schnitt und eine Studie, eine allgemeine. Es gibt aber auch Leute, die müssen durch schwierige Zeiten durch und wo sie ihr
und
Leben
auf eine, wegen auf Bewährungs-
und wegen Glauben, und zwar auf eine harte Bewährungsprobe gesetzt wird. Bei mir ist jemand zum Glauben gekommen, aus dem Orient innen drinnen, der ist verprügelt worden, wir haben ihn aus dem Krankenhaus rausgenommen, der ist obdachlos, der ist bei uns, der hat daheim bei uns gewohnt, aus der arabischen Welt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, muss da kein Glück haben. Der hat viel Tränen gehabt. Und ich habe es wirklich auch mitgenommen. Aber ich habe gesagt, los, es ist Realität. Und es ist die Wirklichkeit, wie du das gesagt hast, für ihn eine Sinngebung innen drin und ein Frieden mit Gott, was er nicht gehabt hat vorher, ist in einem früheren Glauben. Und das ist der Punkt innen drin. Der Frieden hat er kalt. Aber unsere Umstände kann man nicht sagen, er ist wirklich ein Glück gewesen, er ist gesünder gewesen, er ist im Spital gelandet. Und das war das wegen dem Glauben. Und ich denke, da ist es gut, dass man nicht auf einen falschen Punkt hineinkommt. Der Blick hat ja schon vor 20 Jahren gesagt, Christen sind glücklich und leben länger. Soll es recht sein, von daher, was es anbelangt. Aber das ist auch eine sehr starke wissenschaftliche Studie, die für Westeuropa gilt. Mhm. Und nicht für die arabische Welt und auch nicht für China. Der Punkt, der Frieden mit Gott, wenn man das als Glück bezeichnet innen drin, der treibt. Auch wenn Schwierigkeiten von außen kommen, das habe ich selber erlebt im Missionsdienst, vor allem auch im Orient. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied nachher. Das ist die Stabilität, auf die wir zusteuern. Und wir wissen nicht, wie es bei uns noch gehen wird in der Zukunft, wie wir noch herausgefordert werden und schon sind. Gell?
Aber ja, das noch, ja. So Studien können natürlich auch helfen, wenn man es glaubt, zum Untermauern. Hey, es bestätigt sich ja auch im eigenen Leben. Oder? Ich mag mich erinnern an ein Lied von einer Band, «The Change Inside of Me», wo singt, wie der Glaube einfach verändert hat. Und das wäre ja eigentlich ein weiterer Beweis, das müssen wir jetzt gar nicht gross ausführen, aber haben wir ja sicher auch schon ein paar Mal angeschnitten am Anfang, wie der Glaube auch, sage ich mal, jeder verändert, wo glaubt, oder? Kann ja auch ein Beweis sein, oder? Und wenn man sagt, eben, es lohnt sich an Gott zu glauben, oder? Und das aus mehreren Gründen, was würde er sagen? Zusammenfassend, also, oder?
Ich finde,
lohnt sich, oder lohnt sich's nicht? Und vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen untermauern.
Ja, ich finde einfach, die Menschen kommen zu mir mit grossem Schuldgefühl. Mit Sachen, die sie angestellt haben in ihrem Leben, wo sie merken, leck mir, ich lebe mit dieser Last von dieser Schuld. Und da haben wir im Glauben natürlich einfach durch den Tod von Jesus Christus eine Möglichkeit von der Vergebung, Wiederherstellung, nicht nur von der Gerechtigkeit, das ist das biblische Wort, das heisst, du bist nachher nicht mehr schuldig, du bist gerechtfertigt, das ist das eine, aber nicht nur da, sie kommen oft auch mit tiefen Schamgefühl und Wiederherstellung von der Würde und von der Gemeinschaft, das ist so genial. Und ich würde sagen, das ist, also einfach jetzt angenommen, da mit dem Jesus ist real, ist das so ein wichtiger Grund, zum Anfangen an Jesus zu glauben. Und je länger und je älter man wird, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, so merke ich, wie Sachen wirklich auch eine Last sein können. Ich meine, ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben, wo reale Lasten sind. Und einfach nur schon können sagen, ich will dann eines Tages im Frieden können sterben. Nur schon die Aussage ist so bedeutungsvoll. So ist es. Und da würde ich einfach sagen, wenn ein Mensch, der bis jetzt gesagt hat, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Jesus, wäre da so ein guter Grund. Es gibt wirklichen Frieden in das Leben nie, Wiederherstellung von Würde, das wäre für mich ganz ein wichtiger Grund. Auch, ja.
Ich sehe es mit diesen Worten, es gibt nichts Lohnenswerteres und Sinnstiftenderes, als wie mit Gott versöhnt zu sein. und Frieden zu haben. Das macht die Zufriedenheit aus. Und in einen Weltlauf reinzugehen, zum Wissen, ist nämlich aber an der Hand. Und du weißt, warum du auch in dem Weltlauf innen drinnen lebst, weil du geliebt bist. Und nichts Sinnstiftenderes gibt es als das. Es ist mehr als nur der Existenz Gottes. Es ist mit Christus leben in einem versöhnten Zustand. Das ist das, was ein Mensch sie ausmacht. Der Paulus hat gesagt, Würde. Ich sage, das ist das, was wirklich ein Mensch sie ausmacht. Wir kommen heim. Und genau das ist es, was wir leben.
Ich würde gerne noch etwas rein tun. Ich glaube, der Zugang zur Schönheit, als wirklicher Schönheit, wo das Herz auch mit Anbetung füllt, das ist ein religiöses Wort, aber das kennen wir aus der Beziehungswelt. Das ist meine angebetene Frau. Genau. Die ist so schön, die haut mich vom Sockel. Meine Seele kann nur noch an sie denken.
Das hat etwas mit so Begeisterung, Anmut zu tun, ja. Verehrung.
Ja. Und dass der Kosmos eine Art ist, die dort drängt ist von der Schönheit Gottes, Gott als allerschönste Wesen, also einfach, wo einem reinführt, das ist etwas, das saufst schon fast, oder? Dass du trinkst, das nährt, Schönheit nährt die Seele. Und das ist für mich ein ganz wichtiger weiterer Grund, um an Gott zu glauben. Und können Danke sagen für die Schönheit von der Existenz und von der Natur. Ja, viele Leute, die jetzt mit dem Glauben wenig am Hut haben oder so, und mir sagen, aber ich gehe dann in den Alpstein, weisst du, wandern, du. Und ich weiss nicht, wem Danke sagen.
Mhm. Ist interessant, dass wir es nie gesehen haben. Wir sind ständig da.
Ja, ich habe nicht gesagt, ich.
Aha, aber sondern
ich rede von anderen, die nicht an Gott glauben, die im Alpstein sind. Ich fräse mit dem V8 durch die Gegend, okay. Wenn ich einen dann hätte.
Voilà.
Genau, nein, also einfach, wo merken, das Ding da aussen ist derart herrlich und ich weiss, ich möchte wie da jemandem sagen und auch Danke sagen, sie wissen nicht, woher. Hm. Und ein Grund, zum Gott glauben, ist einfach zu sagen, dann weisst du, wer der Autor von dem ist und, das ist speziell, er selber ist noch ein ganzer Zacken schöner. Das ist eine tiefe Überzeugung vom Christentum. Gott ist bei weitem schönste Wesen, das es überhaupt gibt. Und wenn die Herrlichkeit anfängt, mein Leben bestimmen, dann fühlt sich mein Leben ganz anders an.
Gehen wir doch in die Schlussrunde rein. Ich habe euch vorher angesagt, Pastoren, Dozenten etc. Man kann sagen, ihr seid so ein bisschen Experten oder zumindest die Leute, die den anderen auch, sage ich mal, genau, den Glauben können erklären. Warum macht ihr das und warum glaubt ihr, dass das wirklich nicht für nichts ist, das alles mit dem Glauben, mit dem Gott?
Weil ich die Menschen sehe, die mir als Studenten gegeben worden sind, wie sie sich verändert und durch das Studium, durch ein strenges Studium, sehen, ich kann ihnen Gott groß machen. Und das macht etwas mit ihnen. Das ist eine Frage auch für ihre Identität. Der Gott der Ästhetik, wie es der Paul gesagt hat, auch, wo Antworten gibt auf wichtige Fragen im Leben innen drin, aber das Wichtigere ist, wie sie als Menschen sich entwickelt und ihm ähnlicher werden. Und deswegen mache ich es. Es gibt nichts Schöneres. Für mich ist das eigentlich kein Job, für mich ist das Berufung und Lebensinhalt. Zusammen mit meiner Frau.
Ja, bei mir ist es einfach, ich habe das gar nicht so überlegt. Ich weiß gar nicht so recht, wann ich soll antworten. Ich merke einfach, dass in dem meinem Leben, was Gott mir geschenkt hat in meinem Leben, das ist wahnsinnig beglückend. Es ist relativ einfach. Das grösste Glück ist dort und darum mache ich es vermutlich auch. Genau, ja. Mhm. Ich blühe richtig auf in dem Feld, das Gott mir gegeben hat, in dieser Berufung. Das ist jetzt in dem Sinn, ich habe ja mal säkular geschafft, ich bin eigentlich Softwareingenieur ursprünglich. Und dort habe ich das nicht so erlebt, aber ich kenne Leute, die auch aufblühen in dem. Und Gott hat wirklich eine Berufung auf jedem Leben, das glaube ich. Das ist ein Begriff von der Luther auch im Zusammenhang mit dem Beruf. Der Beruf ist ja so etwas. Das ist jetzt in dem Sinn meine Berufung oder mein Beruf. Ich finde es einfach super.
Das ist doch super, ein schöner Abschluss. Also danke vielmals, Helmut Kuhn und Paul Bruder sind da vorbeigekommen.
Vielen Dank für die
Einladung. Wir können über das Thema reden. Und
ja, wir gehen an dieser Stelle in eine Sommerpause rein mit dem Podcast. Ganz auf Content müssen in dieser Zeit aber nicht verzichten. Ich liefere euch wie gewohnt alle zwei Wochen Erfolg und werde in dieser Zeit das Best-of über die Sommermonate laufen lassen. Also die besten Folgen nochmal für euch. Und am 27. August dann geht es mit einer neuen Folge für euch weiter. Dann widmen wir uns der Bibel und der Frage, warum sie auch heutzutage noch relevant und wichtig ist. Am Mikro war Karl Littli. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.